Bully, der Eishockey-Podcast.
Willkommen zum National League Talk, präsentiert von Bully, der Eishockey-Podcast. Ich bin Roman Badertscher und an meiner Seite wie immer Valentin Lacker. Schön, bist du wieder dabei.
Ja, danke vielmals. Ich freue mich sehr und schön, bist du auch da.
Danke auch. Heute schauen wir tief in die National League hinein und sprechen ausführlich über 7 Teams, die in den letzten Wochen besonders aufgefallen sind. Sei es durch starke Serien, Wackelphasen, überraschende Spielerentwicklungen oder taktische Anpassungen. Wir ordnen ein, wer sich stabilisiert hat, wer gerade ins Straucheln kommt und wer die größten Fragezeichen der Liga mit sich trägt. Und natürlich werfen wir auch einen Blick darauf, welche Trends sich für die nächsten Wochen abzeichnen. Also, Kopfhörer rein, Lautstärke hoch, los geht's mit dem National League Talk.
Und wir würden beginnen mit dem unangefochtenen Leader der National League, der HC Davos.
Ja, der HC Davos, wie du es gesagt hast, der ist Leader der Liga, nicht nur über die ganze Liga gesehen, sondern auch als Heimteam, als Auswärtsteam zuvorderst. Das formstärkste Team der Liga, deutlich vorne, besonders auffällig auch die Heimstärke. Und sie punkten auch immer. Wie beurteilst du Davos in der ersten Hälfte der Saison, kann man sagen?
Ja, also wie ich es vorhin gesagt habe, Davos ist der unangefochtene Leader. Es läuft und es gibt ja den wunderbaren Spruch, wenn es läuft, dann läuft's. Und genauso trifft das auf Davos im Moment auch zu. Sie sind unangefochten vorne, also sie haben wirklich mehrere über 10 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe, Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Und wenn man auch die erzielten Tore und die Gegentore anschaut, dann haben sie ein Delta zwischen erzielten und Gegentoren von 1,66. Und auch das ist ein Wert, der in der National League völlig unangefochten ist. Vielleicht zum Vergleich, der nächstbessere hat ein Delta von 0,81. Also es zeigt ganz klar, die Tordifferenz ist doppelt so gut wie der Zweitplatzierte und das ist in diesem Fall Lausanne. Also es läuft ihnen einfach wahnsinnig gut. Und wenn man noch auf die letzte Partie von Davos hier in Bern zurückschaut, dann war das ja eine Partie, wo es ja beiden Teams irgendwie in den ersten 2 Dritteln nicht so wirklich gelaufen ist. Am Schluss gewinnt Davos 3-0 und es war irgendwie völlig logisch. Irgendwo, als Davos das 1-0 erzielt hat, wusste eigentlich im Stadion jeder, das geben sie nicht mehr her. Und ich glaube, das macht ihre Stärke aus. Selbst an Spielen, an denen es eigentlich nicht so gut läuft, die gewinnen sie am Schluss irgendwie.
Ja, schon speziell, vor allem, also erstens mal, sie haben das Kader ja auch verjüngt in den letzten Jahren. Sie haben Top-Ausländer, also die ja so Importspieler, die wirklich immer wieder scoren. Und sie haben 2 starke Schweizer Goalies. Wie beurteilst du die Goalies? Also wie siehst du den Fortschritt von Sandro Erstimann und Luca Hornstein?
Also auch hier kann man eigentlich die Gegentore zu Rate ziehen. Selbstverständlich, die Anzahl Gegentore ist nicht nur immer abhängig von den Torhütern, aber ja, sie machen einen großen Teil davon aus. Und wenn man sich die Gegentore anschaut, dann hat Davos pro Spiel 2,19 Tore bekommen. Und auch das ist unangefochten der beste Wert der ganzen Liga. Also die beiden haben eine Sicherheit, sie strahlen diese Sicherheit gegen vorne, gegen ihre Verteidigung auch aus. Und ich denke, genau das macht die Stärke von Davos im Moment aus. Sie sind auf jeder Position gut besetzt. Jede Position weiß genau, was die andere Position tut und darum funktioniert das.
Das sehe ich im Moment auch so. Klar, man kann sagen, jetzt sind ja, ist die Hälfte der Saison gespielt. Es kommt noch eine weitere Hälfte hinzu, bevor es dann erstmal mit den Playoffs anfängt, weil man muss trotzdem auch noch sagen, die Meisterschaft wird nicht Ende November gewonnen, klar. Aber für Davos ist es auf jeden Fall ein super Fortschritt, wenn man auch die letzten Jahre ansieht. Man ist ja auch immer in den Playoffs dann auch früh gescheitert oder erst im Halbfinale, aber im Finale stand man schon länger nicht mehr. Ich denke, da könnte, wenn Davos das so weiterzieht, könnte es vielleicht sogar ein Titelkandidat sein. Was meinst du dazu?
Also da bin ich völlig überzeugt. Das wird aus meiner Sicht, kann man das schon jetzt sagen, das wird der unangefochtene Titelkandidat sein. Davos wird ja traditionellerweise zwischen Weihnachten und Neujahr noch den Spengler Cup austragen. Da werden sie 5 oder 6 Partien innerhalb dieser 6 Tage noch absolvieren. Das führt in aller Regel zu einem kleineren Loch nach Neujahr. Aber ja, sie haben derart viele Punkte Vorsprung, dass sie sich dieses Loch zur Erholung auch problemlos leisten können. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn es läuft, dann läuft. Und jede Position ist so gut besetzt und vor allem so gut aufeinander abgestimmt. Ich wüsste im Moment nicht, wer im Moment an Davos vorbeikommen sollte. Zumal auch der Meister der beiden letzten Jahre, der ZSC, ein bisschen schwächelt.
Ja, zu den ZSC Lions kommen wir dann später noch dazu. Das ist so, die sind irgendwie geht's hoch und dann wieder tief. Tief unten ist auch ein anderer Club. Du hast ihn vorhin schon mal erwähnt. Es geht um den SC Bern. Aktuell auf Platz 13. Wenn man die Heimtabelle anschaut, ebenfalls auf Platz 13. Wenn man aber die Auswärtstabelle anschaut, immerhin auf einem Play-in-Platz auf Platz 10. Immerhin. Auswärts etwas besser, aber halt einfach immer noch zu schlecht. Klar, man kann sagen, viele Verletzungen im Moment und auch vorher schon, aber von einem SC Bern muss eigentlich mehr kommen und es darf mehr erwartet werden. Was denkst du über Bern?
Ja, also zuerst können wir ja für die Hörerinnen und Hörer auch offenlegen, wir sind Berner und unser Herz schlägt doch ein bisschen für Bern, vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr. Und vielleicht kann man auch sagen, wir Berner Fans, wir sind es gewohnt, dass es teilweise nicht läuft. Also wenn man über die Straße schaut zum Fußballverein Young Boys, der hat auch zwischen 1986 und 2018 32 Jahre gebraucht, um wieder Meister zu werden. Beim SC Bern sind es erst 6 Jahre her, im Jahre 2019, wo sie das letzte Mal Meister geworden sind. Und jetzt aktuell haben sie die Tiefsohle erreicht, glaube ich. Es läuft wirklich überhaupt nicht. Du hast es angesprochen, sie haben viele Verletzte, aber trotzdem, man müsste eigentlich annehmen, dass das nicht so das Problem ist. Auch hier habe ich die Werte rausgeschrieben, wie viele Tore sie pro Spiel erzielen und wie viele Tore sie kriegen. Sie erzielen pro Spiel 2,08 Tore. Das ist mit Ausnahme des HC Ajoie, der zum Teil mit Abstand schlechteste Wert der ganzen Liga. Also ist auch da, Platz 13. Und auf der anderen Seite, die Gegentore, das sind sie jetzt nicht mal so schlecht. Sie kriegen 2,73 Tore pro Spiel. Das reicht wahrscheinlich so ungefähr für Platz 6 oder 7. Das heißt, die Defensive ist eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Aber da sind wir wieder bei dem, was eben konträr ist zu Davos. Bei Davos ist jede Position so gut aufeinander abgestimmt, dass es einfach läuft. Und da sehe ich eigentlich einer der Hauptprobleme von Bern. Ich glaube, die einzelnen Positionen sind nicht gut aufeinander abgestimmt. Oder wie siehst du das?
Ja, ist noch schwierig zu sagen. Klar, jetzt die letzten Spiele waren ja wiederum mehr verletzt. Man hatte ja mal 7 verletzte Stammspieler und kam wieder 2, 3 zurück und jetzt sind es wieder 7. Also es ist natürlich, ich verstehe auch das Team, dass es schwierig ist, dann immer wieder Anpassungen einerseits vorzunehmen, weil du musst dann quasi in jedem Spiel wiederum die Linien wechseln. Dann harmoniert es vielleicht noch nicht und dann braucht das meistens 2-3 Spiele, bis du dann wieder eingespielt bist und in der Zwischenzeit hast du schon wieder die Linien durcheinander gemischt, weil halt Spielmaterial fehlt in diesem Zusammenhang. Weil wenn alle gesund wären, dann würde es wahrscheinlich auch anders aussehen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Bern war ja letzte Saison nicht vergeblich Drittplatzierter und hat noch die Champions League Qualifikation erreicht. Also, und das Team ist ja praktisch dasselbe. Praktisch. Ein paar Veränderungen bei den Imports gab es, ein Marco Müller, der zurückkam, aber sonst blieb das Team eigentlich zusammen, der Kern. Es gab ja auch schon andere Jahre, wo man auch 8 oder 9 neue Spieler hatte. Und dann hat es besser funktioniert als jetzt, wo das Team eigentlich ja gleich geblieben ist. Ist das auch noch so ein Punkt?
Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt. Und wenn man diese Feststellung ja macht, dann muss es andere Gründe geben. Und vielleicht ist einer der Gründe auch beim Trainerwechsel zu suchen. Auch da hatte ich mir gewisse Zahlen rausgeschrieben. Als man Jussi Tappola Anfang Oktober entlassen hat, dann war der SC Bern auf Rang 11 und sie waren auch bekannt für eine solide Defensive. Tappola ist ein Meister der Defensive. Und dann kommt ein Heinz Ehlers, den man scherzhaft in der Schweiz immer als den Betonhenne bezeichnet. Vielleicht für die deutschen Eishockey-Freunde: Henne ist die Abkürzung oder der Nickname für Heinz. Heinz heißt, Ehlers heißt eben zum Vornamen Heinz. Und ihm wird nachgesagt, dass er in der Defensive betoniert. Darum heißt er Betonhenne. Und jetzt könnte man eigentlich ein bisschen polemisch sagen, Jussi Tappola hat eigentlich eine gute Defensive hingestellt und hat keine Tore geschossen. Und dann holt man einen Betonhenne. Und der ist immer noch gleich gut wie Tappola. Aber die Offensive ist offensichtlich noch schlechter geworden seitdem.
Glaubst du, die Defensive ist gleich gut wie unter Tappola, wie jetzt unter Ehlers?
Also ich habe die genauen Zahlen nicht rausgeschrieben. Ich denke, viel schlechter ist sie nicht. Ich glaube, der Wert war, als Tappola ging, war er auch ungefähr bei 2 Toren pro Spiel, die sie erhalten haben. Vielleicht ist die Defensive jetzt sogar unter Ehlers noch ein Tick besser, als sie vorhin war, weil er möglicherweise auch eine bessere Beziehung zu einigen Spielern, wie vielleicht auch dem Torhüter, aufgebaut hat. Ich sehe da keine großen Unterschiede zwischen Tappola und Ehler.
Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, auch die Torhüter-Situation ist ja auch immer so ein Gespräch in Bern. Also wir haben jetzt die 3. Saison mit Adam Reideborn, der Schwede, der eigentlich eine Importlizenz benötigt, weil er die meisten Spiele macht in Bern. Ist jetzt die 3. Saison schon hier. Letzte Saison hat man ihn verlängert, nachdem bekannt wurde, dass der damalige eigene Goalie Philipp Wüttrich seinen Vertrag nicht verlängert, sondern neu jetzt in Ambri spielt. Die Torhüter-Situation ist eigentlich ein Riesenchaos. Der SC Bern ist der einzige Club in der Schweiz, der 4 Torhüter löhnt. Adam Reideborn, Sandro Zurkirchen als Nummer 2, Christoph von Burg, der eigentlich wahrscheinlich als Nummer 2 gedacht war, dann aber Sandro Zurkirchen später noch verpflichtet wurde. Von Burg übrigens spielt jetzt in Thurgau in der Swiss League, also in der zweithöchsten Liga, hat dort eigentlich super Fangquoten. Und André Henauer, der in Basel das Tor hütet mit Haller. Wir haben 4 Torhüter, aber es kommt den Trainern nur in den Sinn, Reideborn und ab und zu mal Zurkirchen zu bringen, obwohl wir eigentlich 2 junge Goalies hätten, Einer davon soll ja ein großes Talent sein, sonst hätte ihn der SC Bern vor einem Jahr nicht auf diese Saison hin verpflichtet. Gibt es da Kritik an den Trainer oder an den Sportchef? Was meinst du?
Ja, man kann Kritik an verschiedenen Leuten anbringen zu dieser Frage. Wer dann am Schluss was entscheidet, das ist immer noch eine andere Frage. Wahrscheinlich hängen die einzelnen Entscheide auch voneinander ab. Weil, wie du es gesagt hast, von Burg und Henauer, die spielen im Moment in anderen Clubs, wo sie sehr gute Leistungen vollbringen. Also faktisch steht Heinz Ehlers im Moment nur Reiterborn und eben Zurkirchen zur Verfügung. Aber ein Heinz Ehlers könnte ja vielleicht dem Sportchef auch sagen, hol den anderen zurück. Also das würde ja sicherlich auch möglich sein. Meine Meinung zu der Torhüterfrage ist, wie sie von Klaus Zaug, dem Eishockey-Journalisten, seit vielen, vielen Jahren ein bisschen polemisch auch gesagt wird, man verbrennt mit von Burg ein Riesentalent und lässt ihn in Thurgau schmoren irgendwie, und währenddem löst man in Bern die Probleme nicht. Und das sehe ich eigentlich ziemlich genau gleich. Adam Reiterborn ist ein guter Torhüter. Das ist keine Frage. Die Gegentore erzählen nichts anderes. Adam Reiterborn ist ein guter Torhüter, aber als Torhüter, der eine Ausländerlizenz beanspruchen muss, ist er einfach zu wenig gut. Also wenn du mit einem ausländischen Torhüter spielst, dann muss der mindestens auch die Kohlen aus dem Feuer holen für einen ausländischen Stürmer, den du eben nicht bringen kannst. Deswegen. Und das ist meine Meinung. Reiterborn ist ein guter Torhüter. Wäre er ein Schweizer Torhüter, wäre er aus meiner Sicht völlig unbestritten. Aber als Ausländer genügt er nicht. Und damit ist für mich eigentlich klar, man müsste zwingend von Burg mal zurückholen. Aber man hat sich diese Möglichkeit eben mit der Verpflichtung von Sandro Zurkirchen, der übrigens auch ein guter Torhüter ist, hat man sich etwas verbaut. Sandro Zurkirchen kommt selten zum Einsatz bei Bern, und deswegen ist auch hier die Frage, warum hat man 4 Torhüter und irgendwie keine Strategie? Und ich sehe noch eine andere Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt dieses Problem bei Bern und es ist aus meiner Sicht etwas suboptimal gelöst. Aber die Frage ist, was ist nächste Saison? Und nächste Saison beginnt bereits jetzt. Also wenn man sich von Burg zum Beispiel warm halten möchte, was aus meiner Sicht zwingende Anforderung ist, dann müsste man ihn eben nicht in Thurgau spielen lassen.
Ja, weil ich habe mir auch überlegt, oder Bern ist jetzt seit etwa, ich weiß nicht wie vielen Spielen, Platz 13. Okay, Aschau ist noch hinten dran, aber ja wenn es jetzt umgekehrt wäre, wäre es noch schlimmer. Aber ich tiefer fallen kann man ja eigentlich nicht im Moment. Warum testet man von Burg jetzt nicht einfach mal aus? Ich meine, er ist vom Wert her einer der Besten in der Swiss League. Er ist jung, er ist von den Reaktionen sicherlich schneller als ein Sandro Zurkirchen, der mittlerweile, glaube ich, schon 36, 37 rum ist. Warum bringt man ihn nicht zumindest mal für ein Spiel? Und dann schaut man mal, klar, vielleicht will man ihn nicht verheizen, aber wenn man ihm nie die Chance gibt, ein Spiel in der National League zu spielen, hat noch nie ein National League-Spiel durchgespielt, das muss man auch noch erwähnen, dann wird das schwierig sein, auch für seine Karriere, weil Bern macht ja jetzt den Umbruch mit den jungen Spielern, die man einbaut. Alain Graf, Nils Rien, Louis Füllemann, Thierry Schild, Levin Moser, Kevin Zürcher, da gibt es noch einige. Aber warum bei den Goalies nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, die leider im Moment unbeantwortet bleiben muss. Ich glaube, das ist eine der Fragen, die man seitens Bern unbedingt beantworten müsste. Und um es auch ein wenig polemisch auf den Punkt zu bringen, man hat Tapola ausgewechselt und Ehlers geholt. Man ist von Platz 11 aus Platz 13 gegangen. Polemisch könnte man jetzt sagen, also jetzt brauchen wir den nächsten Trainer. aber möglicherweise könnte man ebenso polemisch und vielleicht noch richtiger sagen, wir brauchen von Burgett.
Und Stürmer, die wissen, wo das Tor steht.
Ja.
Weil auch ohne die wird von Burg auch Gegentreffer bekommen. Das ist ja das zentrale Problem bei Bern, ist einfach das Tore schießen. Das ist, auch wenn sie ab und zu wirklich viel kreieren, aber die Effizienz ist einfach eine Katastrophe. Das ist das Problem.
Ja, Hardy Hermann Aktel, der Verteidiger übrigens beim SC Bern, ist aktuell der Topscorer des SC Bern und das mit irgendwie 12 Punkten. Wenn man es übrigens mit Davos vergleicht, der Topscorer von Davos hat 30 Punkte. Das zeigt das ganze Drama eigentlich. Bei Bern kannst du als Verteidiger Topscorer sein mit 12 Punkten. Und natürlich muss man dazu auch sagen, Merelä, der eigentlich der Topscorer wäre, ist im Moment verletzt ausgefallen. Aber auch die anderen ausländischen Verstärkungsspieler, vor allem die Stürmer, genügen einfach nicht. Als Beispiel, als krassestes Beispiel kann man Miro Altonen nennen, der wirklich als riesige Verstärkung von Kloten geholt worden ist und der seither komplett in der Versenkung verschwunden ist. Von ihm kommt eigentlich viel, viel, viel zu wenig.
Ja, also seine Bilanz ist ja, glaube ich, immerhin ein paar Assist, aber noch null Tore. Ja. Null Tore. Als Topscorer bei Kloten damals, also das ist ja nicht ein Team, wo dann jeder in deiner Linie weiß Gott, wie viele Tore schießt, aber Alton hat damals das Team mitgeträgt in Kloten. Und jetzt bei Bern funktioniert es einfach nicht. Also, und er hat ja, muss man ja auch noch sagen, es gab ja noch diesen Doping-Skandal, wo er ja einen Monat gesperrt war, hat dann auch Programme durchlaufen und sich entschuldigt und hat ja jetzt bei Bern eigentlich die zweite Chance bekommen. Aber er nutzt sie ja eigentlich nicht.
Ja, das ist für mich der Punkt. Ich finde, der SC Bern hat die Causa Altonen hervorragend gelöst. Ich meine, man hat ihn geholt, genau dann, als der Skandal zu oberst war. Man hat ihm eine zweite Chance gegeben und vor allem, man hat ihn geschützt während der ganzen letzten Saison. Also er wurde auch nie für ein Interview zur Verfügung gestellt, was aus meiner Sicht völlig richtig war. Das musste man, weil die Geschichte war eigentlich vorbei und man muss diesem Menschen eine Möglichkeit geben, eine zweite Chance zu kriegen. Das hat der SCB aus meiner Sicht hervorragend gemacht. Und warum das jetzt nicht läuft, ist schwierig zu sagen. Möglicherweise hat er schwierige Beziehungen zu Trainern. Das könnte auch sein. Und vielleicht braucht er jetzt einfach noch ein bisschen. Aber ja, das kleine bisschen, das wir alle erhoffen, ist bis jetzt zumindest nicht sichtbar geworden.
Ja, vielleicht sehen wir ja heute Abend schon was von ihm. Wer weiß. Also wir müssen auch noch dazu sagen, wir nehmen die Aufnahme heute am Freitag, 28. November auf. Heute Abend ist noch ein Heimspiel, SC Bern gegen die ZSC Lions. Wir sind gespannt, was kommt. Und ich glaube, wir müssen Bern mal beiseite legen. Aber es gibt natürlich halt viel Gesprächsstoff über diesen Club. Deshalb da jetzt auch etwas mehr Inhalt dazu. Kommen wir aber nun zu einem weiteren Team, das vor allem Anfang Saison sehr überrascht hat. Nicht nur mich, ich glaube auch Valentin. Wir reden von den Rapperswil Jona Lakers, die ja sonst oft einfach so im Mittelfeld sind, wenn es hochkommt. Oder eben auch mal das Playoffs verpassen oder ja, auch schon Playouts gespielt haben. Heuer, da waren sie von Anfang an oben mit dabei. Es hat einfach alles funktioniert. Ähnlich wie bei Davos, aber ich finde, Davos hat immer noch mehr Tiefe im Kader. Wie siehst du die Entwicklung von Rapperswil auch, wenn man jetzt sieht, dass sie die letzten Spiele trotzdem eigentlich alle verloren haben, aber immer noch auf Platz 6 sind?
Ja, genau. Also das zeigt eigentlich sehr schön auf, dass die Lakers bis jetzt eigentlich zwei getrennte Saisonhälften hatten. Die erste, die du angesprochen hast, da lief es einfach. Also war super. Sie waren Platz 2. Ich glaube, kleine Zeit lang waren sie sogar auf Platz 1. Also sie waren wirklich vorne dabei. Und wenn es läuft, dann läuft's. Ich sehe es genau gleich wie du. Wenn man die Lakers mit Davos vergleicht, haben sie deutlich wenig Tiefe. Deswegen waren sie ja auch das Überraschungsteam. Von Davos hat man das erwarten können, von den Lakers eigentlich eher nicht. Und jetzt, seit 10, 11 Spielen, läuft es eben nicht. Und sie werden ein bisschen durchgereicht. Und man kann das an der Tabellensituation sehr schön aufzeigen. Also bis vor 10, 11 Spielen waren sie eben auf Rang 2 oder manchmal 3. Und jetzt sind sie durchgereicht worden auf Rang 6. Es ist in der Schweiz National League im Moment eine zweigeteilte Tabelle. Also wir haben vorne 6 oder 7 Teams, die innerhalb, also nein, wir haben ganz vorne Davos. Und dann haben wir die nächsten 5, 6 Teams, die innerhalb einiger Punkte sind. Dann gibt es einen Cut und dann haben wir hinterher auch wieder so eine Ansammlung von Teams. Das geht bis ungefähr zu Bern, wenn wir jetzt noch freundlich gehen will, also freundlich sein wollen. Und auch da ist man eng zusammen. Und ja, um auf Rappi zurückzukommen, die sind in den letzten 10, 11 Spielen von Rang 2 auf Rang 6 durchgereicht worden. Und wenn das nicht langsam schnell ändert, dann wird schwierig, dann werden sie möglicherweise auf Rang 7 abrutschen. Und dann, wenn sie sich nicht erholen können, dann werden sie in die hintere Hälfte abrutschen. Was man eigentlich aber auch sagen muss, sie haben jetzt im Moment so viele Punkte bereits gewonnen, ganz nach hinten werden sie nicht mehr durchgereicht, weil vermutlich werden nicht alle Teams auf ihr Niveau kommen können.
Ja, das sehe ich ähnlich. Klar, man kann sagen, aus den letzten 10 Spielen ging, glaube ich, 8 verloren. Das ist natürlich eigentlich schon, wenn man das denkt, oh, okay, 8 von 10 Spiele nacheinander, glaube ich, sogar noch verloren. Das ist eigentlich heftig. Da müsste eigentlich der Trainerstuhl wackeln, aber aufgrund der aktuellen Situation Platz 6 denke ich jetzt nicht, dass es dort zu einem Wechsel kommt. Ich glaube, Rapperswil, also die Lakers, die sind auch nicht so für Schnellschüsse bekannt. Dort ist ja auch der ehemalige Trainer, also er hat auch schon mal in Bern das Kommando übernommen, Johann Lundskog. Denkst du, er kann sein Team darauf einstellen, mental wieder so weit zu kommen, dass sie eben doch wieder die Kurve kriegen?
Also ich glaube schon. Und was für mich bei Rapperswil wichtig ist zu wissen, ist, sie haben keinen Anspruch, wie der SC Bern ihn haben könnte, wie die ZSC Lions ihn haben, wie Davos ihn haben könnte. Also sie haben nicht den Anspruch, Meister zu werden. Sie wissen, dass sie mit den bekannten finanziellen Möglichkeiten, die sie eben haben, nicht das Zeug haben, so viele gute Spiele reinzukaufen, dass sie Meisterambitionen hätten. Also liegen sie im Moment für sie eigentlich auf dem sehr guten 6. Rang. Ich glaube schon, dass Lundskog das irgendwie hinkriegen wird, dass man noch ein wenig Punkte macht und dann werden sie aus meiner Sicht ziemlich problemlos mindestens in die Play-In kommen, also auf Rang 10 am Schluss der Saison rangieren und dann muss man eigentlich aus ihrer Sicht sagen, Ziel erreicht.
Ja, und man muss auch so sehen, oder in den Play-ins ist wiederum alles möglich. Da spielen ja 4 Teams noch untereinander um die letzten 2 Playoff-Plätze. Macht es eigentlich nochmals spannender. Und ja, wenn man die nächste Runde erreicht in den Playoffs, ist sowieso alles möglich. Also kann jede Überraschung kommen. Ich habe auch letztens in einem Beitrag geschrieben, dass ja auch Lugano überrascht hat letztens. Da kommen wir aber dann ganz am Schluss noch drauf zu. Und es ja eigentlich eine nächste Überraschung wäre, wenn jetzt Bern mal eine Siegesserie hinlegen würde. Aber bisher wurden wir da noch nicht belohnt. Aber ja, eben die Lakers wirklich ein positives Überraschungsteam, immer wieder eigentlich wirklich toll anzuschauen, dass auch kleinere Clubs auch die Großen ärgern können.
Genau, und da gehen wir doch gleich zum nächsten Club, der auch letztendlich zur Gilde der kleineren Clubs gehört, nämlich Fribourg-Gotteron. Übrigens, vielleicht für die Leute, die es interessiert, warum heißen die Gotteron? Ganz einfach, das ist ein Quartier in Freiburg und das Stadion steht auch dort und darum heißen sie eben Fribourg-Gotteron. Die sind aktuell auf Rang 4. Also auch da läuft es eigentlich ganz gut. Sie haben ein positives Torverhältnis. Sie erzielen 3,04 Tore pro Spiel und kriegen 2,41 Tore pro Spiel. Das ist eigentlich als Wert ganz okay. Zu Freiburg kann man noch sagen, dass Freiburg letztes Jahr ein erstes Mal den Spengler Cup gewonnen hat. Und also an sich ist ja das nicht unbedingt die weltbewegende Geschichte. Aber man muss natürlich wissen, woher sie kamen. Sie waren bis zum Spengler Cup, waren sie wirklich dramatisch schlecht unterwegs, haben dann den Trainer gewechselt. Es kam Lars Leuenberger, der das Team übernommen hat. Und Lars Leuenberger hat das Team wieder aufgestellt und es ging dann eben viel, viel besser. Also sie sind dann aus dem Tabellenkeller rausgekommen. Eigentlich der Spengler Cup-Sieg war eigentlich der Startschuss, aus diesem Tabellenkeller rauszukommen. Und sie wussten schon damals, die Freiburger, dass man in diesem Jahr mit Roger Rönnberg einen ausgewiesenen Cheftrainer aus Schweden verpflichtet hat. Roger Rönnberg ist jetzt da. Und Lars Leuenberger ist wieder ins zweite Glied getreten und ist nach wie vor als Assistenztrainer dort tätig. Und ja, wenn man die Tabelle anschaut, dann gibt das den Freiburgern recht. Auch sie haben nicht wahnsinnig viele Wechsel gehabt. Sie haben sich punktuell verstärkt. Auf Ausländerposition ist Patrick Nemeth, der Verteidiger von Bern, Freiburg gewechselt. Aber die sonstigen Ausländerpositionen sind fast alle gleich geblieben. Jakob Delarose, Lukas Hedlund, Markus Sörensen und Lukas Wallmark, die waren, wenn ich das richtig sehe, schon letzte Saison da. Also eigentlich zusammengefasst kann man sagen, Lars Leuenberger hat es geschafft, Freiburg wieder aus dem Keller zu führen und jetzt läuft.
Du sagst es, jetzt läuft's. Den Sahnestätten, wie man so schön sagt, oder? Wenn wir aber auch nochmal auf die Tabelle schauen, bei Fribourg-Gotteron sind aktuell Viertplatzierte mit 47 Punkten. Vorne dran Genf mit 48 und auf Platz 2 Lausanne mit sind das 53. Zwei weitere Teams aus der Romandie, also aus der französisch sprechenden Schweiz. Denkst du, Fribourg-Gotteron könnte diese zwei noch überholen im Laufe der Saison?
Ich glaube schon. Ja, ich würde schon sagen, dass diese Möglichkeit besteht, dass sie überholt werden. Ich würde das nicht ausschließen. Ich finde, sie sind gut unterwegs und von dem her, ja, das würde ich jetzt effektiv nicht ausschließen wollen.
Vor allem ist Fribourg auch heimstark. Also wenn man die Tabelle anschaut, nur die Heimtabelle quasi, dann ist Fribourg-Gotteron auf Platz 2 hinter Davos. Wenn man aber die Auswärtstabelle anschaut, dann liegt Fribourg-Gotteron auf Platz 9, noch direkt vor Bern. Aber eigentlich tiefer im Mittelfeld. Klar, Fribourg hat natürlich auch eine bewegende Fanszene, oder? Die ja eigentlich immer für ein volles Stadion sorgen. Ist das auch noch so ein Punkt, den Fribourg-Gotteron einfach nutzt, quasi, um das Beste herauszuholen? Denkst du, die Fans sind so richtig entscheidend in Fribourg?
Ja, absolut. Also, in Freiburg und in Umgebung von Freiburg, wenn man Fan des HC Gotteron ist, dann ist man Fan vom HC Gotteron und man unterstützt den eigenen Verein wirklich durch alles durch. Man geht eben auch durch schlechte Zeiten. Man akzeptiert übrigens auch den Umstand, dass man in Freiburg noch nie Meister geworden ist. Nur einmal Vizemeister waren, oder ein paar Mal waren sie Vizemeister, aber Meister ist man noch nicht geworden und trotzdem stehen die Leute wirklich voll hinter ihrem Team. Und da spielt auch die neue Arena, die sie in Freiburg gebaut haben. Die sogenannte BCF-Arena steht sicher auch im Fokus. Sie fasst im Moment 9054 Plätze und sie sind immer ausverkauft. Jedes Spiel ist ausverkauft. Und übrigens für Saisonabonnemente besteht eine lange Warteliste. Also wenn du in Freiburg im Moment als Fan kein Saisonabonnement hast, dann wirst du wahrscheinlich für lange Zeit nicht in den Genuss eines Saisonabonnements kommen. Und ja, eben, sie stehen wirklich voll hinter ihrem Team. Wenn es läuft, sowieso, aber eben auch, wenn es nicht läuft. Also als sie letztes Jahr so schlecht unterwegs waren, waren trotzdem immer die 9054 34 Leute vor Ort.
Noch zwei Punkte dazu. Ich war mir nicht ganz sicher, ich glaube, das Stadion bestand schon. Man hat es einfach umgebaut, meines Wissens.
Ja, absolut. Also man hat es einfach, man hat das bestehende Stadion genommen und hat einfach drumherum vergrößert. Absolut.
Genau. Und apropos Warteliste, da kommt wieder mal ein Link in den Sinn zu Bern. Das gab es bei Bern auch mal. Da hat man ja lange Wartelisten gehabt, für überhaupt mal ein Sitzplatzabonnement zu bekommen. Ich glaube, im Moment ist man froh, wenn man Abonnemente verkaufen kann. Hat leider den Umständen geschuldet, den sportlichen. Nochmals etwas zu Freiburg, was ich auch noch interessant finde. Sie haben ja mit Roger Rönnberg einen ausgewiesenen Trainer verpflichtet auf diese Saison, obwohl sie eigentlich mit Lars Leuenberger schon fast das Maximum herausgeholt haben. Mit dem Spanien-Cup-Sieg, mit dem Erreichen des Playoff-Halbfinals. Dann holen sie gleichzeitig auch noch zwei Junge aus Zug, Attilio Biasca und Ludwig Johnson. Einer davon, Ludwig Johnson, wurde als einziger Schweizer gedraftet im letzten NHL-Draft. Spannender Spieler. Was bringt ihnen der Schritt in Freiburg? Was denkst du?
Also ich glaube, es ist trotz allem ist Kontinuität. Man hat zwar tatsächlich, wie du es gesagt hast, man hat Lars Leuenberger durch Roger Rönnberger ersetzt als Cheftrainer, aber Leuenberger ist immer noch da und offenbar den Spirit hat man übernehmen können. Und auf der Seite der Spieler, viele sind geblieben und man hat sich punktuell verstärkt. Und ja, auch wenn es wirklich etwas simplistisch tönen mag, aber wenn es läuft, dann läuft und dann läuft es auch für die Leute, die man punktuell eben dazu holt. Und um nochmal auf die Trainerposition zu kommen, wenn es schon vorher läuft und dann holst du noch einen Rönnberg dazu und der versteht sich mit dem vorherigen Trainer, dann kann das nur eine Erfolgsgarantie sein.
Ja, schauen wir mal, wie weit es Fribourg-Gotteron diese Saison bringt. Man weiß natürlich auch, Playoffs sind dann wiederum andere Regeln. Es wird viermal mindestens gegen denselben Gegner gespielt. Das kann dann zum Teil, vor allem wenn es ein Romo-Derby werden sollte, wobei ich das jetzt nicht glaube, weil die Westschweizer Teams sind ja alle beisammen in der Tabelle. Aber wer weiß, vielleicht rutscht einer noch runter. Dann sind das eigentlich immer enge Kisten. Kommen wir zum nächsten Team. Da haben wir den Meister, den amtierenden Meister und amtierenden Champions League-Sieger. Eigentlich kann man ja nicht erfolgreicher sein in einer Saison wie die ZSC Lions letztes Jahr. Deshalb waren auch die Erwartungen natürlich riesig, weil wie willst du überhaupt noch besser werden? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Mit Marco Baier haben wir einen Schweizer Trainer. Meines Wissens ist das Team ungefähr gleich geblieben. Einige Anpassungen gab es, aber nicht viele. Weil wer will schon nicht in einem Meisterteam spielen? Das ist, wie siehst du die Lions? Die sind aktuell auf Platz 8 in der Tabelle. Wenn man sie in nur die Heimtabelle anschaut, ebenfalls auswärts etwas besser auf Platz 6. Aber eigentlich nicht dort, wo man sie als Zürcher-Fan sehen möchte, oder?
Ja, absolut. Also die Lions sind nicht dort, wo sie sein wollen, wo der Anspruch auch sein muss, wo sie sein könnten. Es könnte durchaus sein, dass man etwas erfolgsgesättigt ist. Man hat jetzt immerhin zweimal nacheinander den Meistertitel holen können. Man hat wirklich, wie du es gesagt hast, das Team beisammen gehalten. Man hat auch auf der Trainerposition auf das gesetzt, dass man an der letzten Weihnachten so gemacht hat. Also es ist eine riesige Kontinuität drin in dieser Mannschaft. Und man hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch am Anfang dieser Saison eigentlich gut gestartet. Man war in der Tabelle vorne dran. Ja, und dann kam eine Phase, wo es eben nicht mehr lief. Das ist dann selbstverständlich sofort medial hochgespielt worden, von Seiten der ZSD Lions, auch von Seiten des Sportchefs Sven Leuenberger, kamen da ein bisschen markige Worte und man wolle jetzt mehr machen und wieder erfolgreicher sein. Und ja, das hat bis jetzt noch nicht wirklich funktioniert, aber trotz allem, die ZSD Lions bleiben für mich ein Titelaspirant, weil mit dem Kader musst du eigentlich Meister werden wollen, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch für sie nicht wahnsinnig Angst, dass sie noch weiter zurückfallen in der Tabelle. Aus unserer Sicht kann man vielleicht scherzhaft sagen, wenn der Turnaround nicht unbedingt schon heute Abend erfolgt, haben wir auch nichts dagegen.
Das ist so, ja, da hätten wir sicher nichts dagegen. ja, ich denke jetzt auch nicht, dass die Lions jetzt wirklich noch tiefer sinken, weil Platz 8 ist klar im Mittelfeld, logisch, aber ja, Tendenz gab es dann wieder nach oben, jetzt wieder etwas, hat man gegen Oshawa auch verloren, also es kann jeder jeden bezwingen, das ist ja einerseits eigentlich gut für die Liga, andererseits natürlich mit dem Kader der ZSC Lions, da musst du eigentlich vorne mitspielen. Aber eben, wie gesagt, es muss immer jedes Spiel gespielt sein. Wir hätten jetzt auch nicht, ich hätte jetzt beispielsweise Genf auch nicht so weit oben erwartet, da sie ja letzte Saison ja eigentlich richtig unten durchgingen. Also eben, es ist erst die Hälfte der Saison gespielt. Mal schauen, was noch kommt. Klar hatten die Lions 8 Niederlagen in Serie oder noch, sogar noch mehr. Aber sie haben damals dann eine Reaktion gezeigt und sie haben auch am Trainer festgehalten. Das war ja auch eben schon in den Medien präsent, ob sich Marco Baier wirklich als Trainer halten kann. Aber Sven Leuenberger hat nach meiner Einschätzung, also der Sportchef, eigentlich eine gute Entscheidung getroffen, an ihm festzuhalten.
Absolut. Und dazu würde ich vorschlagen, gehen wir durch den Gotthard durch in die Südschweiz. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen die beiden Tessiner Clubs gleich zusammen, weil ja, sie verbindet schon mal die Tatsache, dass sie im gleichen Kanton unterwegs sind. Und sie verbindet auch die Tatsache, dass auch sie wahnsinnig treue und manchmal sogar fast fanatische Fans haben, die wirklich durch Pech und Schwefel gehen, gemeinsam und für ihr Team einstehen. Wenn man die Tabelle anschaut, Lugano ist auf Rang 6, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie haben eine positive Tordifferenz, das heißt, sie erzielen im Durchschnitt mehr Tore pro Spiel, als sie kassieren. Ambri ist auf Rang 11. Logischerweise haben sie eine negative Tordifferenz. Sie kriegen, wenn man das über die ganze Liga anschaut, am zweitmeisten Gegentore. Schlechter ist nur noch Oshawa. Oshawa mit 3,48 Gegentoren pro Spiel, Ambri mit 3,3. Und das wiederum hängt mit dem desaströsen Start in die Saison zusammen, den sie gehabt haben. Und sie erzielen auch nicht wahnsinnig viele Tore vorne. Also mit einem Wert von 2,33 sind sie eher unten durch. Auch das eine Folge des wirklich schlechten, des schlechten Starts. Und dann gab es ja in Ambri diese Geschichte, wo die ganze Eishockey-Schweiz hingeschaut hat. Ja, irgendwie, ich will jetzt nicht sehr polemisch sein, aber die ja irgendwie an Slapstick nicht zu übertreffen war. Was ist da passiert? Ambri Piotta hat, stand schlecht da. Der Sportchef Duca und der Trainer Cereda waren selbstverständlich in der Kritik. Und dann hat der Präsident von Ambri Piotta hat sich heimlich getroffen mit Christian Dubé, dem Trainer, der früher mal bei den bei Fribourg-Gottéron an der Bande stand, um so den Markt abzutesten. Und dann ist etwas entstanden, was offenbar in Großfamilien immer mal wieder entsteht. Duca und Cereda haben davon Wind gekriegt, dass Lombardi, Filippo Lombardi, der Präsident, mit, sich mit Dubé getroffen hat. Und das war offensichtlich für beide wie ein Stich ins Herz. Was folgte, war an Skurrilität wirklich kaum zu überbieten. Es kam zu einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten Lombardi und mit Duca, dem Sportchef, und Cereda, dem, dem Trainer. Und Duca hat eigentlich Lombardi auf offener Szene massiv kritisiert und dieser hat sich für sein Verhalten entschuldigt. Das war wirklich eine doch eher eigentümliche Geschichte. Also man stelle sich mal vor, der CEO einer Firma macht zusammen mit seinem Finanzchef eine Medienkonferenz. Der Finanzchef attackiert den CEO massiv und der CEO entschuldigt sich beim Finanzchef. Das ist eigentlich eine Geschichte, die schwer oder eigentlich unmöglich vorstellbar ist, aber eben die in Ambri vorkommt, weil Ambri eben Ambri ist. Und Ambri ist ein Dorfclub. Und alle zusammen in Ambri sind für Ambri und stehen wie ein Mann oder eine Frau hinter dem Team. Unbedingt. Ambri hat natürlich auch viele Leute, die aus Ambri und der Umgebung weggezogen sind, in andere Kantone. Einige sind auch in Bern, einige sind in Zürich. Aber wenn man einmal in Ambri aufgewachsen ist, dann ist man Ambri-Fan. Und das äußert sich übrigens auch bei den Auswärtspartien, wo es immer sehr viele Fans hat von Ambri Piotta. Und das wäre nicht darum, weil viele Leute immer die langen Reisen unternehmen, sondern weil die Leute da wohnen und eben den Ambri-Club unterstützen. Und insofern ist da eine riesige Familie entstanden. Man unterstützt sich, man geht gemeinsam durch Erfolge, aber eben auch durch viel, viel schlechtere Zeiten. Und das erklärt eigentlich, warum Duca und Cereda derart enttäuscht waren, dass der Präsident Filippo Lombardi, ohne es ihnen zu sagen, mit einem anderen Trainer geredet hat.
Ja, da war einiges los in Ambri. Vor allem neben dem Eis eben, wie du es schon gesagt hast, diese ominöse Pressekonferenz dann, als es bekannt wurde. Dann gab es für die Medien noch ein Interviewverbot. Klar, einerseits kann man sagen, hey, die Medien haben eigentlich ein Interesse daran, die Gründe zu erfahren. Ist das nicht fast Zensur? Dann kann man sich als Club auch wieder auf freies Meinungsäußerungsrecht stützen. Also ja, ich verstehe auch, dass man da vielleicht mal kurz sagt, hey, stopp, wir kommunizieren in ein paar Tagen, aber dann ausführlich. Was aber irgendwie nicht kommuniziert wurde an der Pressekonferenz, der Geschäftsführer, der saß nur da und hat nichts gesagt. Also man muss sich vorstellen, der Präsident Filippo Lombardi, das ist der, der Ambri schon mehrmals gerettet hat. Er ist Politiker, er bringt eigentlich das Geld rein. oder er hat Anteil am Club, sagen wir so. Der CEO Andreas Fischer saß ebenfalls dabei, sagte aber kein Wort. Wie es sich dann aber offenbar herausgestellt hatte, ob es stimmt, können wir so nicht beantworten, aber ich habe das so mitgelesen, dass er offenbar auch involviert war in der Geschichte. Klar, man kann sagen einerseits, ja, es wäre fair gewesen, Cereda oder zumindest Duka zu informieren, weil er ist der Sportchef. Die Frage ist natürlich auch, von wem wird der Trainer angestellt? Wird er von der Geschäftsleitung angestellt oder wird er vom Sportchef angestellt? Wir haben ja bei uns, wenn wir es jetzt mit Bern vergleichen, da wird ja auch nicht der Sportchef den Trainer anstellen im Moment. Das ist die Geschäftsleitung. Da ist natürlich dann schon auch, ja, wenn man einen Wechsel will, wenn man es auch, ja, jetzt mal auf die Privatwirtschaft bezieht, wenn da jetzt ein Mitarbeiter nicht so arbeitet, wie ich das will, schaue ich vielleicht auch schon mal, sondiere den Markt, gibt es was Besseres? Klar, ein Gespräch hätte sicher vorher geholfen, aber ja, es ist halt dann so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Aber klar, die Amri-Fans natürlich waren sicher am Boden, nicht nur, weil der Club eben in einer schlechten Phase war und eigentlich auch immer noch ist, sondern halt, weil eben auch neben dem Eis Amri der Schauplatz war und ja eigentlich vor allem, dass die Medien mal Amri richtig in den Medien gepusht haben und nicht Bern immer wieder mehr eins aufs Dach gegeben haben. Also man sieht schon, wie die Medienpräsenz ist normalerweise. Amri interessiert schon auch, wenn sie wirklich erfolgreich sind natürlich, aber auch, wenn eben Negatives passiert, wie jetzt eben im Tessin. Aber eben diese Pressekonferenz damals, die hätte man sich eigentlich auch sparen können, weil ja, sie waren sich uneinig, also was willst du dann da kommunizieren? Dann wäre es einfacher gewesen, haut eine Pressemitteilung raus, fertig.
Ja, ich glaube, da können wir zu Amri sagen, Amri funktioniert eben nicht wie ein übliches Eishockey-Team, wie ein üblicher Eishockey-Verein. Amri ist eine Familie und in der Familie, wenn es mal schief läuft, dann muss die Mutter oder der Vater hin und das wieder zurechtbiegen. Und in dem Fall war der Vater Filippo Lombardi und ich glaube sofort, dass der Geschäftsführer von Lombardis Aktionen gewusst hat. Aber Lombardi hat gewusst, da muss ich jetzt hin. Ich kann nicht den Geschäftsführer dorthin schicken und den massakrieren lassen auf offene Szene. Ich bin der Präsident, ich habe die Verantwortung für das, was wir möglicherweise zusammen mit dem Geschäftsführer gemacht haben. Aber und jetzt muss ich dorthin. Und was man vielleicht sagen kann, oder? Es kam dann zum Trainerwechsel. Eric Landry und René Matte sind im Moment die Verantwortlichen für das Team. Und es hat trotz allem eine Stabilisierung gebracht. Sie sind immer noch nicht wahnsinnig weit vorne. Sie sind auf Platz 11. Aber es hat eine Stabilisierung gebracht, insofern, als dass die einzelnen Positionen wieder besser aufeinander abgestimmt waren. Das war, glaube ich, das Problem von Amri vorher. Die Verteidigung war nicht gut mit dem Goalie abgestimmt, die Verteidigung auch nicht gut mit dem Sturm. Und deswegen lief es eben nicht. Jetzt läuft es etwas besser. Sie haben immer noch Luft gegen oben, aber ich glaube, man kann für sie zuversichtlich sein, dass sie zumindest mit Bestimmtheit nicht in den Abstiegsstrudel geraten werden.
Genau, ja, also das macht eigentlich auch für Amri als Dorfclub auch Freude, oder zum von außen zum Zusehen, dass sie eben die Nebenschauplätze, klar, am Anfang hat man es gemerkt, dass es angespannt war, dass viele nicht wussten, wie geht es jetzt überhaupt weiter, weil ja auch Filippo Lombardi sein Amt zur Verfügung gestellt hat, aber im Moment immer noch Präsident ist.
Das wird er auch bleiben.
Ich denke auch, weil der ist dort so verwurzelt, weil wer will das sonst machen? Und klar, eben Jetzt hat sich auch die Defensive hat sich verbessert, unter anderem auch die Goalie-Leistung, die waren ja anfangs Saison teilweise wirklich haarsträubend, aber nicht nur von einem, sondern von beiden Goalies. Also beide waren eigentlich nicht auf ihrem Niveau, mittlerweile haben sie sich wirklich stark verbessert. Und wenn wir sehen, sie haben jetzt 32 Punkte nach 27 Spielen, Ambri. Die SCL Tigers, ebenfalls ein Dorfclub, gerade auf Platz 10, über ihnen nur 2 Punkte mehr. Und Biel auf Platz 9 mit 35 Punkten, also 3 Punkte Differenz, auch noch in Reichweite. Also da kann schon noch was gehen. Also Ambri kann auch noch gut in die Play-ins und dann sicher auch, wenn alles gut läuft, und eine Überraschung da ist, auch in die Playoffs kommen. Also das ist durchaus möglich.
Und da können wir gleich den fliegenden Übergang zu Lugano machen. Ambri ist ein Dorfclub, wie du das gesagt hast. Und ein Dorfclub zeichnet sich damit aus, dass eben die Finanzen grundsätzlich knapp sind. Filippo Lombardi hat mir mal gesagt, weißt du, wenn ich als Dorfclub meine Halle, meine Arena erneuern will, dann brauche ich das ganze Geld, um die Arena zu erneuern und dann fehlt mir das Geld für das Team und dann sind wir schlecht hinterher. Und Ambri Biotta hat jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, die neue Arena gebaut. Die steht da. Insofern sind wahrscheinlich wieder mehr Mittel für das Team vorhanden. Und darum hatte ich vorhin gesagt, kommt das wahrscheinlich gut. Und da ist eben der fliegende Übergang zu Lugano. Lugano ist ganz anders unterwegs. Lugano ist kein Dorfclub, sondern Lugano ist ein Club einer Stadt, einer größeren Stadt im Tessin. Und Lugano hat einen Mäzen, nämlich die Familie Mantegazza, die schon in den 90er Jahren Mäzen des Clubs war und wahnsinnig viel Geld in diesen Club auch investiert. Es war damals Geo Mantegazza, der Mäzen und langjähriger Präsident. Und mittlerweile ist seine Tochter nachgerückt. Meine Geo ist vor einigen Jahren gestorben. Mittlerweile ist seit 2011 Vicky Mantegazza, seine Tochter, nachgerückt. Und von dem her hat Lugano mal grundsätzlich keine so großen Finanzprobleme, wie andere Clubs sie antreffen können. Sie haben auch lange Zeit unten durch müssen. In der letzten Saison war es zum großen Teil gar nicht lustig. Aber sie haben sich offensichtlich gefangen. Der Cheftrainer Thomas Mittel kann auf ein Team zurückgreifen, das auch Erfahrung hat, das zum Teil schon relativ lange zusammen ist, das auch einige ausländische Verstärkungsspiele beinhaltet, die das Ganze reißen können. Und insofern sind sie wahrscheinlich auf Rang 6, wo sie im Moment sind, eigentlich gut eingereiht und können vermutlich mit dem bisherigen Verlauf der Saison ganz zufrieden sein.
Ja, noch eine Korrektur. Lugano ist auf Platz 7, aber 2 Punkte hinter Rapperswil. Genau, aber in der Nähe des Platz 6 auf jeden Fall. Du hast gesagt, sie haben mit Thomas Mittel einen neuen Trainer. Lugano war ja auch bekannt in den letzten Jahren auch für Trainerentlassungen, also nicht nur Bern, sondern auch das Gleiche sieht man auch immer in Lugano. Lugano krempelt sich auch um irgendwie. Also es lief ja teilweise auch nicht zu Beginn der Saison und jetzt plötzlich ist man einfach auf Platz 7, weiter oben. Was denkst du, was da die Gründe dafür sind?
Das finde ich sehr schwierig zu sagen, weil ich glaube, der Grad zwischen es läuft und es läuft gar nicht, ist gerade bei Lugano sehr, sehr klein, sehr schmal. Ich meine, das Team war vergleichbar dieses Jahr und die letzte Saison, was wirklich überhaupt nicht lief. Man hat vielmals den Trainer gewechselt, das hat dann auch nicht den erwarteten oder erhofften Erfolg gegeben. Jetzt läuft ein bisschen besser, tatsächlich. Aber ja, wenn man die Tabelle anschaut, sind sie tatsächlich auf Rang 7 und sie sind am Ende der ersten Gruppe. Oder? Rang 7 ist das Ende der ersten Gruppe. Rang 8 auch noch, aber beide mit 43 Punkten. Und dann kommt die nächste Gruppe, die mit von Biel angeführt wird, mit 35 Punkten. Also da haben sie 8 Punkte Vorsprung. Und meine Prognose ist, in der letzten Zeit läuft Lugano recht gut. Sie haben sich ein Polster auf die nächste Gruppe erarbeitet und alles andere als zumindest eine Qualifikation für die Play-Ins wäre für mich eine sehr große Überraschung. Also die werden so durchgehen und ja, ich wage mich jetzt ein bisschen auf die Äste raus. Ich würde sagen, irgendwo zwischen Platz 5 und 8 werden sie vermutlich sein.
Ja, ich denke, das ist realistisch. Spitzenplätze glaube ich noch nicht, da sind sie noch zu wenig konstant. Was denkst du, was wird wichtig sein für Lugano? Weil oft klappt es dann halt einfach immer wieder nicht. Die warten seit 2006, also bald seit 20 Jahren, auf den nächsten Titel. Und Lugano galt ja auch früher in den, was waren das, die 80er Jahre, glaube ich, als Grande Lugano. Lugano gewann einfach alles damals. Was wird jetzt wichtig sein für Lugano? Denkst du, ist eine starke Offensive, defensive Stabilität oder auch mentale Konstanz, dass man mental immer bereit ist?
Ich glaube, eben alles wird wichtig sein. Und ich nehme da gerne auf, was du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass sie Ambitionen haben können, Meister zu werden. Sie sind in den letzten 20 Jahren, du hast es richtig gesagt, 2006 war der letzte Meistertitel. In diesen letzten 20 Jahren waren sie eigentlich nie so richtig Meisterkandidat. Vielleicht noch am ehesten in den Jahren 2006, 16 und 2018, wo sie Vizemeister geworden sind, also den Final verloren haben. Aber das sind aus meiner Sicht eher Ausreißer, weil wie du es gesagt hast, der letzte Meistertitel ist 2006 und mit Ausnahme der beiden letzten ist der letzte Vizemeistertitel 2004. Und meine Hypothese ist wirklich, Lugano ist jetzt dort, wo sie grundsätzlich hingehören. Sie gehören so ins Mittelfeld der Tabelle, wahrscheinlich ohne Meisterambitionen, zumindest im Moment, aber auch ohne große Sorgen gegen hinten.
Was denkst du, kann Lugano, wenn sie die Playoffs erreichen, dort für eine große Überraschung sorgen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, Lugano ist eben in den letzten 20 Jahren ist so eine stabile Mannschaft, die so im Mittelfeld spielt und dann ist es dann einfach so. Und ich glaube, den zusätzlichen Kick, den es in den Playoffs eben braucht, das fehlt Lugano. Und da komme ich auch zu einem kleinen Unterschied zwischen Lugano und den anderen Teams, vor allem eben Ambri Piotta. Also gerade so extrem unterstützend sind die Luganesi-Fans dann nicht, wie Ambri-Fans zum Beispiel sind. Man nimmt dann eher mal sehr routiniert und abgeklärt zur Kenntnis, ja, dann halt eben nicht.
Ja, man merkt schon, klar, in Ambri sind ja alle Feuer und Flamme immer. Bei Lugano, ja, da geht man, für mich wirkt es einfach so, in Lugano geht man einfach zu den Spielen, weil es dort sonst gerade nichts läuft. Vielleicht ab und zu noch Fußball, aber sonst ist ja dort eigentlich, also ja, sportlich gesehen nicht gerade viel nebenbei. Aber dann nehme ich eigentlich aus deiner Hypothese raus, dass wir jetzt noch länger auf ein nächstes Grande Lugano warten müssen, bevor wir wieder von einem Grande Lugano überhaupt sprechen können, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, die Zeiten, die es gab, 1986 bis 1999, wo sie also zumindest zwischen 86 und 90 viermal weiß wurden und dann 99 nochmal. Ich würde sogar sagen, die Zeiten von damals sind seit 1991 vorbei. Es gab dort eine Wachablösung damals, Also eben Lugano Meister 86 bis 90, dann in den nächsten 3-4 Jahren dreimal der SC Bern Meister, einmal zumindest gegen Lugano, möglicherweise sogar zweimal gegen Lugano. Und dann ist die Serie irgendwie gerissen. Und ja, ich meine, die 90er Jahre sind jetzt 35 Jahre her. Sie haben es nie geschafft, wieder wirklich das grande Lugano zu werden, das sie damals waren. Und ja, das, also ich habe ein wenig das Gefühl, es hängt auch mit der Entwicklung der Fans zusammen. Ich meine, in den späten 80er Jahren, also das war das wirklich grandissimo Lugano und die Leute waren voll Feuer und Flamme hinter dem eigenen Club. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war glaube 91 in Lugano, als Bern Meister geworden ist. Das war ein Riesenfest in dieser Halle, selbst weil auch wenn Bern dann Meister geworden ist, das gibt es heute nicht mehr. Möglicherweise sind eben, da hätten wir die Brücke zum Anfang ein bisschen schön geschlossen, möglicherweise sind Luganesi-Fans eben ähnlich den Berner-Fans. Es läuft, die Berner-Fans haben auch 32 Jahre warten müssen, bis ihr Fußballclub wieder Meister wurde und wir haben das stoisch hingenommen. Es war einfach so. Und ich glaube, Luganesi sind auch so. Die warten jetzt einmal und nehmen stoisch zur Kenntnis, dass es im Moment halt nur fürs Mittelfeld reicht. Ich bin allerdings sicher, wenn die Mannschaft so ergänzt wird, dass sie wieder ein Potenzial gegen oben hat, dann werden auch die Luganesi-Fans wieder kommen. Aber im Moment würde ich sagen, nein.
So, interessant, super. Also ich fand es sehr, sehr spannend, die Diskussion. Wir sind jetzt diese 7 Teams durchgegangen, das ist die Hälfte der gesamten National League. Bei dem nächsten Mal werden wir dann sicher auch die anderen 7 mal noch beleuchten, das auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr Zuhörer konnten auch etwas mitnehmen, vielleicht auch etwas noch dazulernen zum Schweizer Eishockey. Wir freuen uns, euch monatlich eine Ausgabe präsentieren zu dürfen. Und hoffen natürlich jetzt auch auf weitere tolle Spiele und wünschen euch ein ganz tolles Wochenende. Bis bald. Bye, Bulli.
Bis bald. Herzlichen Dank auch von mir und wir beide freuen uns auf die heutige Partie in Bern. Tschüss zusammen.
Tschüss.